I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Eine neue Form des Videobeweises durch Ralf Rangnick. Okay, das brachte das DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München. Aber was brachte der Sieg im Elfmeterschießen der Bayern für Erkenntnisse für das Bundesligaspiel am Wochenende? Kann David Wagner seinen Freund Jürgen Klopp in der Premier League in Schwierigkeiten bringen? Und was wäre Tottenham bei Manchester United tatsächlich wert, wenn es denn tatsächlich auf den angeschlagenen Harry Kane verzichten müsste? Diese Fragen klären wir hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen Manuel Behlert und Marius Merk von 90plus und sprechen außerdem über die zwei Gesichter von Inter Mailand. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Servus.
Dann lasst uns doch gleich mit den Bayern und Leipzig in die Vollen gehen. Warum nicht die Bayern schlagen? Das hatte Timo Werner vor dem Pokalspiel gefragt und am Ende irgendwie auch selbst die Antwort gegeben, denn der Leipziger, der verschoss den letzten Elfmeter der Partie, die die Münchner am Ende dann im Elfmeterschießen gewannen. Doch welche anderen Fragen wurden beantwortet in diesem Spiel, die uns Rückschlüsse geben können auf die mögliche Revanche dann am Samstag in der Bundesliga? Manuel, wie hast du das Spiel gesehen? Bayern mit Problemen im Pressing der Leipziger, oder?
Ja, wie ich am Montag an gleicher Stelle schon gesagt habe, ist es, wenn man Vidal und Tolisso aufstellt, natürlich ein bisschen schwieriger mit der Pressing-Resistenz. Und genau diese beiden haben gestern auch wieder auf dem Platz gestanden. Zwar unterstützt von Thiago im Mittelfeld, aber es war schon so, dass Leipzig gerade in der Anfangsphase seine Chancen hatte, als noch Gleichzahl herrschte, sie haben Bayern häufiger mal in eine Situation gebracht, in denen man in denen es schwierig war, Lösungen zu finden. Mats Hummels beispielsweise hat, der über einen wirklich guten Spielaufbau verfügt hat, manche Bälle einfach in Zonen geprügelt, in denen man dann Unterzahl hatte und es relativ leicht war für Leipzig, einen Ball zu erobern. Thiago, der eigentlich unglaublich ballsicher ist, musste teilweise wieder 30, 40 Meter zum eigenen Tor rennen, hat auch noch den Ball verloren. Also es waren schon einige Ansätze da, die man nach der Aufstellung auch so erwarten konnte, wo Leipzig einfach den Bayern extrem wehgetan hat gestern. Und wenn das Spiel mit 11 gegen 11 zu Ende geht, weiß man nicht, ob es eventuell sogar anders ausgegangen wäre. Aber Bayern hat auf jeden Fall Probleme gehabt, die Lösungen zu finden gegen eine Mannschaft, die man genauso erwarten konnte.
Die Aufstellung der Bayern, Marius, aber irgendwo auch erzwungenermaßen, denn die vielen Verletzten haben Jupp Heynckes letztlich auch relativ wenig Spielraum gegeben.
Nee, da hat er nicht viel. Das, wie Manu schon gesagt hat, die Doppel-Sechs mit Tolisso und Vidal, die sehe ich auch ein wenig problematisch. Das funktioniert noch nicht so. Und man muss aber auch den Leipziger dann Lob aussprechen, die natürlich auch aus der Schwäche ziemlich viel gemacht haben. Wenn man überlegt, dass sie auch in Unterzahl in Führung gegangen sind und auch in Unterzahl eine wirklich gute Leistung abgerufen haben. Also man merkt, dass die Bayern momentan durchaus Personalprobleme haben und der Gegner, wenn er sich dann entsprechend darauf einstellt, auch in der Lage ist, daraus Kapital zu schlagen.
Zumal Leipzig ja auch quasi in Bestbesetzung auftreten konnte. Manuel, du hast den Schiedsrichter schon angesprochen und auch die rote Karte. Der Schiedsrichter insgesamt letztlich mitentscheidend für den Ausgang der Partie?
Ja, natürlich. Es waren wirklich viele Fehlentscheidungen auf beiden Seiten. Also mir hat von Anfang an schon die Linie gefehlt. Es gab relativ viele Fouls zu Beginn, wo man auch mal ein bisschen härtere Ansprache hätte an die Spieler richten können. Dann die Situation mit Vidal und Forsberg bei dem ersten Elfmeter, der zuerst gegeben wurde, dann aber zurückgenommen wurde und als Freistoß entschieden wurde. Die war sehr, sehr knifflig. Also da wurde auch gestern Abend in den sozialen Medien sehr viel diskutiert. Auch wir haben da Rücksprache gehalten mit Colinas Erben, die ja auch als Schiedsrichter-Experte tätig sind. Und im Endeffekt war es dann, kam man zu dem Entschluss, dass wenn der Schiedsrichter Zweifel hatte, und die hatte er offensichtlich, sonst hätte er sich nicht nochmal beim Linienrichter um Rücksprache gebeten, dann muss er für das Foul die niedrigere Sanktion nehmen. Und das war nun mal der Freischuss. Und es konnte auch in den Zeitlupen nicht ganz eindeutig geklärt werden, ob der Kontakt bei der Grätsche nun in Form oder auf der Linie war. Und mit dieser Entscheidung im Hintergrund war danach natürlich vieles hitziger. Gerade Ralf Rangnick hat ja in der Halbzeit hat sich etwas aufgeregt, um es mal wirklich vorsichtig zu formulieren. Und auch der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit weiterhin schwache Entscheidungen getroffen. Zweier stand natürlich im Blickpunkt. Die Stimmung war hitzig. Die beiden Bänke sind permanent aufgesprungen. Der Elfmeter, der im Endeffekt dann zur Leipziger Führung geführt hat, war keiner. Da war überhaupt kein Foul zu sehen. Wenn er da aber Elfmeter gibt, kann er Boateng natürlich auch Gelb-Rot geben. Das war einfach von A bis Z ein ziemlich unglücklicher Auftritt von dem Herrn Zweier gestern und mit einem Videobeweis, einem Videoschiedsrichter und einfach der Gewissheit, dass man sich nochmal erkundigen kann, wäre da sicherlich gestern nicht so eine hitzige Partie entstanden.
Aber der ist im DFB-Pokal ja erst ab dem Viertelfinale, glaube ich, dann zugelassen, warum auch immer sich der DFB das hat überlegt. Marius, der zweite Elfmeter, den Manuel eben angesprochen hatte, Konzessionsentscheidung?
Ja, für mich schon. Es hat ja auch Mats Hummels nach dem Spiel gesagt, dass es die Mutter der Konzessionsentscheidungen war. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand es, natürlich ist man dann in der Halbzeit, ist es normal, dass man nach strittigen Szenen oder nach Szenen, wo man sich berechtigterweise benachteiligt gefühlt hat, so wie es auch bei den Leipzigern gestern der Fall war, erhitzt. Es ist auch vollkommen üblich, dass man dann mit dem Schiedsrichter versucht, ein paar Worte zu wechseln. Das ist alles normal, aber dass dann man wirklich die Szene sich auf dem Handy raussucht und damit ja den Schiedsrichter versucht zu bedrängen, in dem Fall auch zu beeinflussen, finde ich sehr unsportlich. Fand ich, wie gesagt, das habe ich vorher noch nie gesehen und dementsprechend ist wahrscheinlich auch der Schiedsrichter beeinflusst worden, weil er dann schon, bevor er in der Kabine ist, ich denke mal, wenn ein Schiedsrichter eine eklatante Fehlentscheidung in der ersten Halbzeit trifft, wird es so oder so in der Kabine besprochen. So weiß er schon auf dem Weg in die Kabine, bevor er überhaupt mit seinem Gespann spricht, dass er mehr oder weniger Bockmist gebaut hat. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass der Herr Zweier ein bisschen beeinflusst war. Und der DFB hat jetzt auch, so wie ich gelesen habe, Ermittlungen gegen Ralf Rangnick aufgenommen, finde ich genau die richtige Maßnahme, weil es schon meiner Meinung nach schon ein hoher Grad an Unsportlichkeit war.
Der Geschäftsführer der Leipziger, Minzlaff, der hat gesagt, Ralf Rangnick findet immer wieder neue individuelle Lösungen, auch für solche Sachen offensichtlich, so ähnlich hat er es gesagt, ist dann auch eine Art der Herangehensweise, die sich mir nicht unbedingt aufschließt. Manuel, glaubst du, dass diese Situation und diese Szene da kurz vor der Pause dann nochmal oder in der Pause nochmal am Samstag eine Rolle spielen wird, dass da die Emotionen dann noch ähnlich hoch sein werden?
Ja, ich denke schon, dass am Samstag allein vor dem Hintergrund, dass es natürlich ein absolutes Spitzenspiel in der Liga ist und beide Mannschaften ganz eng beieinander sind, dass da schon automatisch eine gewisse hitzige Atmosphäre entsteht. Und gerade wenn man jetzt dieses Spiel sieht, es war ja wie gesagt nicht nur diese Entscheidung, es gab ja viele strittige Szenen, viele harte Zweikämpfe, viele Fouls, ich glaube über 45 Fouls in der ganzen Partie, das ist schon ziemlich viel. Natürlich wird dann am Samstag gerade bei zwei Mannschaften, die jetzt auch ein bisschen den Kräfteverschleiß spüren werden, wird das natürlich gut möglich sein, dass wir dann eine ähnliche Partie sehen. Also es kann auch von Anfang an hitzig werden, es kann auch in den Zweikämpfen knallen. Also man kennt sich noch, man weiß ganz genau, was der andere kann, man weiß ganz genau, dass man weiß vor dem Spiel schon, dass man wahrscheinlich auf die Socken kriegt. Und ja, je nachdem, welcher Schiedsrichter dann da eingesetzt wird, wird diese auch gefordert sein, da von Anfang an eine klare Linie in das Spiel zu bringen und von Anfang an klar zu machen, dass er weiß, wie er mit so einem Spiel umzugehen hat. Und dieses Wissen hat Zweier gestern nicht vermittelt und das ist der Ansatzpunkt für den Schiedsrichter am Samstag, da von Anfang an ganz souverän aufzutreten.
Das ist also die emotionale Seite dieses Spiels dann am Samstag. Marius, wenn du auf die spielerische Seite guckst, die Bayern, wir hatten es ja eben schon gesagt, in vielen Situationen dem Gegner auch unterlegen, immer wieder in Unterzahlsituationen sich selbst gebracht, auch durch schlechte Ballbehandlung, durch schlechte Zuspiele. Wie würdest du es am Wochenende jetzt sehen? Was kann Jupp Heynckes aus diesem Spiel mitnehmen, um die Bayern im Wiederholungsspiel sozusagen, in diesem Revanche-Spiel dann in der Bundesliga aufzustellen?
Ja, also Pokal und Liga sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Irgendwie hat mich das Spiel gestern ein wenig an das Pokal-Halbfinale 2012 erinnert, wo die Bayern in Gladbach gespielt haben. Die Gladbacher damals auch im ziemlichen Vormuch im letzten Jahr mit Marco Reus und am Ende hat die Gladbacher haben auch ein sehr gutes Spiel gemacht, war meiner Meinung nach besser, aber die Bayern haben es dann im Elfmeterschießen gewonnen, weil eben in solchen Pokalwettbewerben ja der Faktor Erfahrung doch sehr wichtig ist. Das wird dann am Samstag ein völlig anderes Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Leipziger werden da mit viel Selbstvertrauen kommen. Als wir das letzte Mal über die Leipziger gesprochen haben, vor einer Woche, haben wir ihnen attestiert, dass man der Champions League sehen konnte, auch die Siege in der Liga gegen Dortmund zum Beispiel, haben der Mannschaft viel Selbstvertrauen gebracht. Sie sind jetzt auch in der Lage, wirklich große Gegner zu ärgern. Das haben sie jetzt hintereinander mehrmals unter Beweis gestellt. Und ich denke, dass die Bayern möglicherweise auch, wie man sagt, war die Vorbereitung unter Ancelotti nicht dermaßen fordernd. Möglicherweise auch ein paar körperliche Defizite momentan noch mit sich rumschleppen, die auch unter Heynckes vielleicht noch nicht ganz ausgeglichen werden konnten. Und ja, dementsprechend könnte da dieser Faktor möglicherweise sich am Samstag positiv für Leipzig auswirken.
Wir hatten die Personaldecke der Bayern schon angesprochen, die ja durch viele Verletzungen relativ dünn geworden ist. Manuel, wenn du drauf guckst und siehst, dass eben ein quasi Vrid, ein Amateur, junger Mann, jetzt einzige Option hinter Lewandowski im Sturm ist. Hat der Bayern-Kaderplaner da was falsch gemacht? Ist der Bayern-Kader auch aufgrund der vielen Verletzungen einfach zu dünn? Hätte man da noch viel mehr vor der Saison nachlegen müssen für solche Eventualitäten?
Also vor allem ein Offensivspieler hätte noch integriert werden müssen. Das kann man nicht machen, dass man mit Ribéry, Robben zwei eher verletzungsanfällige Spieler, wobei Robben jetzt seit fast anderthalb Jahren einigermaßen verletzungsfrei spielt, in die Saison geht und dann nur ein Coman dahinter hat und in der Offensive, ja, Offensivzentrum mit Müller, Rames und Lewandowski auch nur drei Spieler. Also das ist natürlich, hätte noch ein Offensivspieler gut getan. Fried gestern mit seiner Unbekümmertheit hat natürlich einen guten Eindruck hinterlassen, aber es ist natürlich keine Lösung, die jetzt in den nächsten Wochen dauerhaft eingesetzt werden kann. Bei Rames Rodriguez muss man jetzt abwarten, ob er es mit seinen Rückenproblemen bis zum Samstagsspiel schon schafft. Wichtig wäre es, weil so wie Coman gestern angeschlagen rausgehumpelt ist, habe ich meine Zweifel, ob er am Samstag in der Startelf stehen kann. Also bei ihm rechne ich allerhöchstens mit einem Einsatz von der Bank, es sei denn, es kommt jetzt heute oder morgen noch eine Entwarnung. Ja, Thomas Müller fehlt ja sowieso. Bei Bernat wird es auch noch ein bisschen dauern. Also es wird quasi bis auf für vermutlich Rames der gleiche Kader sein. Und während Leipzig problemlos mit Werner, Bruma, Demme drei, vier frische Spieler reinbringen kann, hat Bayern eigentlich kaum eine Option. Ich würde die Startelf größtenteils beibehalten, über Süle nachdenken und auch Rudi zur Stabilisation im Mittelfeld aufstellen, dann wieder Tolisso dafür rausnehmen und in der Abwehr denjenigen in der Innenverteidigung, der am meisten gelitten hat in den 120 Minuten.
Marius, wenn du Jupp Heynckes wärst, würdest du ähnlich aufstellen wie Manuel?
Ja, ich denke auch, auf der anderen Seite hat Heynckes momentan nicht viel mehr Optionen. Also ich denke, Manuel hat es schon ganz richtig gesagt. Man muss jetzt halt sehen, wer vom Pokalspiel in wie mitgenommen ist. Man hat auch, wie du angesprochen hast, die Passgenauigkeit. Wenn man schöpft ist oder und so weiter, dann ist es ja so, dass die Pässe dann auch so genau kommen, weil die Konzentrationsfähigkeit dann auch nachlässt. Ich denke, der Jupp Heynckes wird sich im Training nochmal die letzten Schlüsse holen, wer wie in was für einer körperlichen Verfassung ist und dementsprechend dann aufstellen am Samstag.
Hat ja dann auch noch 48 Stunden ungefähr Zeit, vom Zeitpunkt unserer Aufnahme her, sich das zu überlegen, wen er dann am Ende auf das Feld schickt. Wir schauen gleich aus der Bundesliga rüber nach England zur Premier League und da steht am Wochenende das Duell zweier Kumpel auf dem Programm. Huddersfield und Liverpool messen sich, in Trainernamen ausgedrückt, David Wagner gegen Jürgen Klopp. Die beiden kennen sich aus vergangenen Tagen und ja, gelten als Seelenverwandte, waren Trauzeuge beim jeweils anderen auf den Hochzeiten, kennen sich aus dem FF. Ob sich das auch im Fußballerischen dann am Wochenende auswirkt und ob Huddersfield nach dem Sieg gegen Manchester auch gegen Liverpool gewinnt und die Liverpooler nach der Niederlage vom letzten Wochenende erneut eine Schlappe kassieren. Das klären wir gleich hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus, bei mir die Kollegen von 90 Plus, Marius Merk und Manuel Behlert, und wir schauen auf die Premier League und auf das Duell zwischen Huddersfield und Liverpool. Am Wochenende das Duell der beiden Coaches Wagner und Klopp. Manuel, wenn du auf dieses Duell guckst und dir die Ausgangsposition nochmal vor Augen führst, Huddersfield, Manchester United geschlagen, Liverpool in den letzten Wochen immer in der Kritik gewesen, vor allen Dingen die Abwehr ja nicht auf der Höhe. Jürgen Klopp hat seine Mannschaft nach dem letzten Spiel auch nochmal extra angezählt. Wie siehst du die Ausgangsposition? Klopp schon sehr unter Druck?
Es ist schwierig im Moment, die Situation bei Liverpool. Also wir haben ja schon gesagt, dass man einen Trainer finden müsste, wenn man Klopp zeitnah entlässt, der es auf jeden Fall besser macht. Den sehe ich im Moment nicht auf dem Markt, der für Liverpool interessant werden könnte. Aber natürlich, ich denke, es wird vieles davon abhängen, was im Winter passiert, ob Liverpool tatsächlich den bitter benötigten Defensivspieler holt. Also du hast hier die Abwehr gerade angesprochen. Die haben 9 Ligaspielen 16 Gegentore kassiert. Das sind nur West Ham, Stoke, Everton, Crystal Palace und ich glaube Watford schlechter. Das ist schon eine Ansage, und dass man nach einer wirklich großen Phase in der Saison, die schon rum ist, mit 9 Spielen, mit Huddersfield Town auf einen Tabellennachbarn trifft, der nur ein Punkt dahinter ist. Das spricht auf jeden Fall nicht für Liverpool, auch wenn Huddersfield natürlich eine ordentliche Anfangsphase in dieser Saison gespielt hat. Also Druck hat Klopp auf jeden Fall, denn er muss vor allem Resultate liefern. Die Leistungen sind häufig ja okay, bis meistens auch oder häufig in manchen Phasen auch sehr, sehr gut. Aber die Mischung aus den Abwehrfehlern, den ganzen individuellen Fehlern, die Klopp auch zuletzt bemängelt hat, und der teilweise verheerenden Chancenverwertung bei wirklich zahlreichen Großchancen, ist im Endeffekt dann zu viel. Was für Liverpool spricht, ist dass das ein Heimspiel haben und dass sich beide Spielstile doch relativ ähnlich sind, und dass Klopp mit der höheren individuellen Qualität da vielleicht mit seinem Team doch einen Vorteil hat. Mit einem Sieg kann man, wenn es gut läuft, auch schon wieder auf Platz 6 oder 7 stehen. Und wäre wieder einigermaßen obendran, wenn man bedenkt, dass jetzt erstmal City, Tottenham und United ein Stück weg sind. Die haben 7 beziehungsweise 12 Punkte Vorsprung auf Liverpool. Das sind erstmal nicht die Mannschaften, mit denen man sich messen muss. Aber auf Chelsea und Arsenal auf 4 und 5 sind es halt eben nur 3 Punkte. Und trotz des schlechten Saisonstartes sind 3 Punkte Abstand ist was Greifbares. Also natürlich, Kontinuität braucht es jetzt, vor allem in der Defensive. Wo die herkommen soll mit der Personaldecke, weiß ich nicht. Aber der ganz, ganz große Druck ist es noch nicht, denke ich.
Die individuelle Klasse könnte den Ausschlag geben, sagte Manuel gerade. Marius, glaubst du, dass die individuelle Klasse, ob der psychischen Belastung bei einigen Spielern bei Liverpool dann wirklich so zum Tragen kommt? Dejan Lovren zum Beispiel nach seinem dicken Fehler gegen Tottenham, der wird möglicherweise auch gar nicht spielen. Und wenn er spielt, dürfte er das sicher alles noch im Hinterkopf haben.
Ja, das war meiner Meinung nach auch nicht wirklich clever von Jürgen Klopp. Es kann schon mal vorkommen, dass ein Spieler so neben sich steht, dass man ihn schon in der ersten Halbzeit rausnimmt. Das ist schon häufig vorgekommen, und Lovren war dann nicht der Erste, dem es widerfahren ist. Auf der anderen Seite war der Kommentar von Klopp nach dem Spiel auch nicht wirklich clever, dass er mehr oder weniger behauptet hat, mit ihm auf dem Platz wäre das nicht passiert. Jürgen Klopp hat nie in der ersten Liga in irgendeinem Land gespielt, und von daher war der Kommentar ziemlich deplatziert, weil damit schmeißt auch quasi noch seinen für mich fast besten Innenverteidiger unter den Bus, ja. Und der Mann hat jetzt dürfte kaum noch Selbstvertrauen haben. Ob das jetzt vom Selbstvertrauen gegen Huddersfield nicht lang, das bezweifle ich doch. Ich denke, dass Huddersfield, auch wenn Manu gesagt hat, dass der Stil ähnlich ist wie der von Liverpool, das stimmt. Huddersfield wird aber so tief stehen in dem Spiel, ähnlich wie gegen United. Und das ist gerade was Liverpool überhaupt nicht mag, wenn sie selber das Spiel komplett machen müssen. Ich denke, der Ball wird dann häufig um den Strafraum zirkulieren von Huddersfield. Die haben gegen United daheim halt die Mitte komplett dicht gemacht. Liverpool ist jetzt auch nicht bekannt, dass sie unbedingt die gefährlichsten Flanken aus dem Halbfeld reinschlagen. Also ich denke, dass es ein ziemlich, ziemlich ekliges Spiel für Liverpool werden kann. Entscheidend wird wahrscheinlich sein für den Verlauf, ob Liverpool früh in Führung gehen kann. Dass sie daheim spielen, ist natürlich ein großer Vorteil. Weil gerade im Spiel gegen United hat das Spiel in den ersten 10 Minuten das Publikum richtig reingeholt, Martial fast am Rande des Platzverweises gebracht. Die waren dann von Anfang an voll da, die Huddersfield-Fans. Und ich denke, es ist halt natürlich eine andere Sache, weil es ein Auswärtsspiel jetzt ist für Huddersfield.
Aber wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, wie Liverpool in den letzten Wochen auch offensiv gespielt hat, mit Ausnahme vielleicht des 7:0 in Maribor, Manuel, da haben die sich nicht mit Ruhm bekleckert, was jetzt Ideenreichtum und auch Abschlussstärke anbetrifft.
Genau, es war vieles kam durch individuelle Aktionen zustande. Also man hat dann den Ball zu Coutinho gegeben, der sollte irgendwas machen. Dann hat man den Ball wieder erobert, hat ihn wieder zu Coutinho gegeben, er sollte irgendetwas auf die Beine stellen. Also es ist schon schwierig im Moment für Liverpool Chancen zu kreieren oder so gute Chancen zu kreieren, von denen man sagen kann, dass sie ein halbwegs sicheres Tor sind. Dazu kommt noch, dass in der Offensive mit Alex Oxlade-Chamberlain ein Spieler geholt wurde, der schon bei Arsenal nicht unglaublich überzeugend war, der auch jetzt Schwierigkeiten hat. Dazu sind mit Lallana und Mané zwei Spieler verletzt, die in der Offensive für Gefahr sorgen können. Also vielleicht wäre es für Liverpool gegen Huddersfield gar nicht so uninteressant, tatsächlich mal auf Can oder Milner im Mittelfeld, wahrscheinlich eher auf Milner im Vergleich zu Tottenham, zu verzichten, Coutinho etwas tiefer zu positionieren, dass der aus dem zentralen Mittelfeld heraus für Kreativität und ja mit seinen Pässen einfach für die nötige Chanceninitiierung sorgen kann und mit Solanke oder mit Sturridge vorne einen echten Stürmer auf den Platz zu stellen. Ich denke, gegen Huddersfield, wie Mario schon gesagt hat, also Huddersfield wird zwar auch situativ pressen, wie ich schon gesagt habe, die Stile sind sich nicht unähnlich, aber ja, sie werden tiefer stehen als bei Heimspielen, sie werden tiefer stehen als gegen individuell eher ähnlich starke Mannschaften. Und ich denke, dass da ein Stürmer, der den Ball auch mal festmachen kann, wie eben Sturridge, und gleichzeitig noch eine gewisse Technik hat und kombinativ eingreifen kann, vielleicht die eine bessere Lösung wäre.
Aber mit dieser Art und Weise, wie Huddersfield eben spielt, haben sie ja auch dann gegen Manchester United am letzten Wochenende Bestand gehabt und eben diesen Sieg eingefahren. Marius, die Tugenden, die auch José Mourinho an Huddersfield gelobt hat, also Einsatzstärke, Willen, Leidenschaft, ist es das, was letztlich diese Mannschaft auch auszeichnet, oder gibt es da auch noch ein paar fußballerische, taktische Punkte, die man da bei Huddersfield auf jeden Fall noch im Blick haben müsste?
Ja, also zumindest gegen United hat man die spielerischen Elemente nicht wirklich gesehen. Sie haben vor allem davon profitiert, dass bei den Gästen zwei krasse individuelle Fehler in kürzester Zeit gemacht wurden. Beim vom 1-0 verliert Juan Mata den Ball. Victor Lindelöf lässt sich danach unnötig, ziemlich peinlichen Knoten zwischen die Beine spielen beim zweiten Tor. Unterschätzt Lindelöf den Ball vollkommen. Also ist nicht so, dass Huddersfield da jetzt wirklich spielerisch geglänzt hat. Aber ich denke, als Aufsteiger muss man auch teilweise so spielen. Darmstadt hat vor zwei Jahren auch nicht mit spielerischen Elementen die Klasse gehalten, sondern vor allem mit Standards. Und ich denke, dass es als Aufsteiger gar nicht so verkehrt ist, sich auf solche Tugenden zu besinnen. Gerade die Aufsteiger, sagen wir mal, wie Paderborn oder so vor ein paar Jahren, die ja versuchen mitzuspielen. Das ist alles schön und gut, aber man muss sich auch seiner eigenen Qualität ein bisschen bewusst sein. Und dementsprechend ist es nicht verkehrt, im ersten Jahr in der Liga vor allem auf solche Qualitäten zu setzen.
Der Trainer, der Huddersfield, David Wagner, der hatte vor Saisonbeginn im Interview mit dem Kicker gesagt, wir einigen uns im Spiel mit Liverpool dann einfach auf Unentschieden. Manuel, ich glaube nicht, dass diese Aussage A, ernst gemeint wäre und B, noch Bestand hätte jetzt. Denn wenn man jetzt auf Augenhöhe quasi operiert, dann soll da auch noch ein Sieg her.
Naja, erstens wäre es ja dann im Endeffekt für beide rentabler, wenn man sich jeweils auf einen Heimsieg einigen würde, weil da hätten wir im Endeffekt einen Punkt mehr. Und zweitens denke ich, dass Huddersfield schon mit Ambitionen nach Liverpool fährt, aber sie wissen auch ganz genau, dass der Saisonstart wirklich in Ordnung war, dass auch Teams, die tatsächlich unten nach unten gehören, schon unten drin sind, dass man vielleicht nur ja Burnley, Newcastle vor sich hat, die auch einen ähnlich guten Saisonstart an Abstiegskandidaten hatten. Es ist kein großes Drama, wenn man in Liverpool verliert. Aber natürlich gegen einen angeschlagenen Gegner geht auf jeden Fall was. Jürgen Klopp weiß natürlich auch, dass Wagner ihn kennt. Wagner weiß, dass Klopp ihn kennt. Wird vielleicht taktisch und auch an der Seitenlinie sehr interessant zu beobachten sein, wie die beiden miteinander umgehen, wie die beiden auf die Schiedsrichter, Assistenten einreden. Huddersfield hat bis jetzt erst 7 Tore geschossen in 9 Spielen. Also die werden natürlich Wert auf die Verteidigung legen und wahrscheinlich auch nicht so viele Chancen bekommen, um jetzt zahlreiche Tore zu schießen. Also es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, denke ich. Und ich würde, wenn ich tippen müsste, auf einen Heimsieg von Liverpool tippen, aber der wird keinesfalls deutlich ausfallen.
Marius, wie siehst du es?
Ja, ich sehe es ähnlich wie Manuel. Vom Papier her muss man eigentlich quasi auf Liverpool tippen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Huddersfield dort gewinnt, möglicherweise, wenn alles gut läuft, könnte ein Punkt drin sein. Aber ich würde, wenn ich müsste, dann auch natürlich auf Liverpool setzen.
Also Liverpool und Huddersfield an diesem Wochenende treffen sie aufeinander. Und die Gegner, die letzten beiden Gegner der beiden Mannschaften, die spielen auch direkt gegeneinander. Im Old Trafford trifft nämlich Manchester United am Wochenende auf das punktgleiche Tottenham. Es geht darum, sich weiter als Verfolger des souveränen Tabellenführers Manchester City zu behaupten. Doch die Spurs, die reisen mit personellen Problemen im Gepäck an. Möglicherweise fällt nämlich ihr wichtigster Spieler aus. Es könnte also haarig werden. Für die Londoner haarig, genau wie bei uns im November, denn wir machen hier auf meinsportradio.de mit beim Movember und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation, die sich dem Kampf gegen Prostata und Hodenkrebs verschrieben hat. Ladet also ordentlich Podcasts runter im November und helft dem guten Zweck, aber ladet eigentlich grundsätzlich Podcasts auf meinsportradio.de runter. Wir bieten ja alles, was wir im Programm ausstrahlen, auch als Podcast bei uns auf der Webseite und bei iTunes an und wir schauen gleich hier bei 90 Plus On Air ins Old Trafford zum Duell zwischen Manchester United und Tottenham.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am Wochenende duellieren sich in der Premier League Manchester United und Tottenham und wir blicken hier bei 90 Plus on Air mit den Kollegen von 90 Plus, Marius Merk und Manuel Behlert, auf diese Partie voraus, die Voraussetzung beider Mannschaften ja etwas unterschiedlich, während Tottenham nach einem 4-1-Sieg gegen Liverpool gestärkt, voller Selbstvertrauen in das Duell geht. Da hat Manchester United ja in der Vorwoche eine Niederlage gegen Huddersfield wegzustecken gehabt, aber Manuel, ich glaube, am Selbstvertrauen von Manchester United wird auch diese Niederlage nicht groß gekratzt haben.
Ja, erstens das ist halt so ein Ausrutscher, der mal passieren kann. José Mourinho hat es ja auch mitgeteilt, dass einfach die Spieler nicht auf der Höhe waren, dass individuelle Fehler und kleine Konzentrationsschwächen ausschlaggebend waren, dass halt in der Premier League die Mannschaften auch die Qualität haben, das sofort auszunutzen. Unter der Woche hat Manchester United ja im Carabao Cup, dem Liga Cup, der jedes Jahr anders heißt, gegen wen haben sie gespielt? Norwich? Nee, Arsenal hat gegen Norwich gespielt. Jedenfalls hat Manchester United 4 Tore geschossen, war wirklich stark. Ich hab das Spiel im Augenwinkel verfolgt. Gerade Rashford und Martial hatten unglaublich Spiellaune. Auch Lingard war sehr stark. Also Manchester ist gefestigt. Die Niederlage gegen Huddersfield hat sie wirklich nicht groß schockiert. Und ich denke auch, dass man mit einem Tottenham, das bis jetzt auf Augenhöhe spielt, zu Hause umzugehen weiß. Mourinho ist ein so erfahrener Trainer. Die Mannschaft verfügt über so viele erfahrene Spieler und hat so viel Klasse auf allen Positionen, dass ich schon denke, dass das keine große Auswirkung hat, dass sie letzte Woche verloren haben.
Swansea war der Gegner im Carabao Cup. 2-0. Hat Manchester United gewonnen. Marius, bisschen Huddersfield sicher auch unterschätzt. Tottenham unterschätzt man sicherlich auf Seiten von Manchester United überhaupt nicht, auch wenn möglicherweise Harry Kane nicht spielen kann.
Ja, also Tottenham hat in den letzten 2 Jahren so eine super Entwicklung unter Pochettino hingelegt, dass man die auf keinen Fall unterschätzt. Letztes Jahr Vizemeister, auch in diesem Jahr bisher starker Saisonbeginn, auch in der Champions League schon Borussia Dortmund weitestgehend abgehängt. Also da entwickelt sich wirklich was Tolles. Wenn jetzt halt wirklich Harry Kane ausfallen sollte, wäre das ein enormer Rückschlag. In der Hintern hätte man da noch Fernando Llorente, der hat jetzt noch nicht so viel gespielt. 24 Minuten insgesamt in der Liga. Hat jetzt gestern bei der Heimniederlage gegen West Ham, hat er von Anfang an gespielt, hat er jetzt auch nicht groß Akzente setzen können. Also wenn Harry Kane wirklich ausfallen sollte, dann wäre das schon ein enormer Rückschlag für Tottenham, auch wenn Pochettino vor kurzem Guardiola kritisiert hat, weil er Tottenham als Harry Kane Team bezeichnet hat, ist da schon, finde ich, ein Fünkchen Wahrheit dran, weil so ein Offensivspieler von einer solchen Qualität hat Tottenham eben nicht nochmal im Kader. United auf der anderen Seite ist ein bisschen träge aus der Länderspielpause gekommen nach dem 0-0 in Liverpool. Hat da auch José Mourinho Unruhe in was reingebracht, wo eigentlich ja gar keine Unruhe momentan ist, durch seine Aussagen. Er denkt, er werde nicht unbedingt seine Karriere bei United beenden. Dementsprechend könnte sich das auch auf die Stimmung wenig niedergeschlagen haben, weil der Saisonstart ziemlich vielversprechend und dadurch auch eine gewisse Euphorie geherrscht hat. Ja, ich denke, da hat Mourinho ein bisschen unnötigen Fass aufgemacht und ich finde auch die Leistung leiden ein wenig drunter. Das Spiel bei Benfica in der Champions League war nicht herausragend. Dazu natürlich jetzt das, was wir jetzt schon schon gut besprochen haben, das Huddersfield-Spiel, das auch nicht berauschend war, ganz und gar nicht. Und das Spiel im Ligapokal bei Swansea war auch nicht wirklich eine tolle Leistung. Also eine kleine Formdelle scheint da bei United vorhanden zu sein. Ob Tottenham daraus Kapital schlagen kann, hängt wahrscheinlich maßgeblich davon ab, ob Kane spielen kann oder nicht.
Vielleicht zu Kane noch ein paar Zahlen. Er ist nach Lionel Messi, der 46 Tore für Barcelona in 2017 geschossen hat, zusammen mit Edinson Cavani auf Platz 2 der europäischen Top-Ligen. 38 Tore hat Kane in diesem Jahr bereits geschossen in Pflichtspielen. Und Romelu Lukaku, das Pendant auf Seiten von Manchester United, nur 27 in Anführungsstrichen. Manuel, wenn du die beiden Spieler und ihre Bedeutung für die Clubs vergleichst, wer schneidet da besser ab? Ist Tottenham abhängiger von Kane als Manchester von Lukaku?
Das ist schwierig, weil man Manchester dazu erstmal ohne Lukaku sehen müsste. Lukaku hat natürlich im Moment einen Stammplatz. Ibrahimovic ist ja noch in der Rekonvaleszenzzeit. Er braucht noch ein paar Wochen. Wenn er wieder da ist, wird man United auch mal ohne Lukaku sehen. Aber dann haben sie eben Ibrahimovic. Und das ist ein Backup, der deutlich besser ist als Llorente, auch wenn Llorente wirklich ein guter Stürmer ist, der viel Erfahrung mitbringt, auch in das Pochettino-System vorne reinpasst, der die Bälle festmachen kann. Ich sehe im Moment, Kane ist etwas besonders. Also ich finde, wenn ich Harry Kane beobachte, ich habe damals gesagt, als er in seiner ersten Saison war, in der er wirklich regelmäßig getroffen hat, das könnte so ein typisches Premier League One-Hit-Wonder sein. Da lag ich ja wohl überhaupt so falsch, wie es nur gehen kann. Kane zerschießt alles, ist unglaublich wichtig, liefert auch defensive Arbeit, läuft die Gegner an, geht als Kapitän manchmal auch wirklich, tut er sich hervor. Lukaku ist natürlich noch ein Spieler, der jetzt den Schritt von Everton nach United gewagt hat und jetzt das erste Mal so richtig im Fokus steht, wenn er regelmäßig spielt. Und ich denke, im Moment ist Harry Kane noch ein bisschen wichtiger für Tottenham als Lukaku für Manchester United, was vermutlich auch daran liegt, dass Tottenham eine etwas defensivere Herangehensweise hat und teilweise weniger Offensivspieler auf dem Platz hat, wenn man bedenkt, dass er teilweise von Ali und Eriksen unterstützt wird und bei Manchester United teilweise mit Mkhitaryan oder Mata und Rashford und Martial doch ein bisschen mehr Offensivpotenzial noch auf der Bank ist oder in der Hinterhand ist. Im Moment würde ich Kane als ein bisschen wichtiger als Lukaku noch sehen, aber ja, Tottenham wird auch Lösungen finden ohne ihn.
Sind wir mal gespannt, Marius, wie geht's denn am Wochenende aus? Mal gesetzt den Fall, Kane spielt, kannst ja zwei Tipps abgeben, einmal mit Kane, einmal ohne.
Ja, ich denke, wenn Harry Kane spielen sollte, glaube ich, dass das Spiel unentschieden ausgehen wird. Ich denke, ohne Kane wird Tottenham das Spiel verlieren. Im letzten Jahr war es aber auch so, dass Mourinho gerade sich auf diese spielstarke Mannschaft gut eingestellt hat. Da hat man im letzten Dezember 1-0 daheim gewonnen. Erstes Pflichtspieltor von Henrik Mkhitaryan oder erstes Premier League Tor von Henrik Mkhitaryan damals war das Tor des Tages schon in der ersten Halbzeit. Und sonst hat man dann quasi sich auf seine Stärken verlassen, auf die Mourinho-Stärken. Man hat sehr gut verteidigt und ich denke, ohne Kane ist es schwer, diesen Riegel zu durchbrechen, vor allem wenn die Mannschaft konzentrierter auftreten wird als jetzt am letzten Wochenende in Huddersfield.
Manuel, dein Tipp?
Ja, würde ich soweit unterschreiben. Also ich denke, mit Kane hat man einfach ein bisschen mehr Durchschlagskraft und da ist ein Unentschieden durchaus realistischer, weil Kane auch in der Lage ist, einfach mal aus quasi nichts ein Tor zu erzielen. Mhm. Also er kann auch mal mit einem kleinen Wackler nur für einen Sekundenbruchteil an einem Spieler vorbeikommen und mit einem Distanzschuss treffen. Llorente ist eher ein Spieler, der, wie gesagt, durch Ball festmachen, durch Kopfwelle in Erscheinung tritt. Wenn Manchester das Potenzial abruft und Kane nicht auf dem Platz steht, dann kann das natürlich auch bei der Fünferkette von Tottenham ein schwieriges Spiel werden ohne viele Torchancen, aber dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sich United mit 1-0 oder 2-1 durchsetzt.
Wäre natürlich auch wichtig, um dran zu bleiben an Manchester City, von denen wir jetzt einfach mal ausgehen, dass sie dann auch am Wochenende wieder die Oberhand behalten, so souverän, wie sie sich in den letzten Wochen präsentiert haben, dürfte dann auch das Gastspiel bei West Bromwich Albion kein so großes Problem für Manchester City werden. Aber das warten wir ab, werden am Wochenende natürlich draufschauen und schauen jetzt nochmal zurück auf das, was in der Serie A unter der Woche zwischen Inter Mailand und Sampdoria abgefeuert wurde. Die Mailänder haben wieder gewonnen, 3-2, aber dabei doch zwei Gesichter präsentiert, ein schönes und nicht so schönes aus Sicht der Inter-Fans. Wie das gehen kann und wie es zusammenhängt, das klären wir gleich hier bei 90 Plus on Air mit Manuel Behlert und Marius Merk.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe von 90 Plus on Air schauen wir in die Serie A. Inter Mailand am Wochenende unentschieden gespielt gegen Napoli natürlich und unter der Woche gegen Sampdoria Genua gespielt. 3-2 sich durchgesetzt, damit natürlich sich weiter oben auf Platz 2 der Serie A behauptet. Manuel, das 3-2, das waren 60 Minuten wirklich großartiger denn Fußball von Inter Mailand. 3-0 haben sie geführt und danach haben sie abgeschaltet?
Ja, das Spiel habe ich neben dem DFB-Pokal im Augenwinkel verfolgt. Es ging ja gut los. Gerade eine Viertelstunde war gespielt, da stand es 1-0. Dann hat Icardi noch einen Doppelpack draufgelegt, steht jetzt schon bei 11 Saisontoren. Und ja, da sah es aus, als wäre Inter der absolut sichere Sieger. Haben auch dann nach dem 3-1, ich glaube Kovnacki war es, haben sie abends so begonnen zu wechseln, haben Vecino und Nagatomo rausgenommen. Und kurz nach dem Nagatomo-Wechsel fiel dann das 3-2 durch Quagliarella und dann wurde es am Ende nochmal sehr spannend. Sampdoria, muss man natürlich dazu sagen, ist jetzt auch eine Mannschaft, die davor 5-0 gegen Crotone gewonnen hat. Also die kamen auch mit Selbstvertrauen nach Mailand, haben eine gute Mannschaft, konnten von der Bank noch Caprari bringen, konnten Linetti bringen, hatten mit Praet, Ramirez, Zapata, Quagliarella sehr viel Qualität auf dem Platz. Also Inter hat sich da vielleicht am Ende ein bisschen einlullen lassen und ja, hat dann am Ende der Partie fast noch Konsequenzen zu befürchten gehabt. Also das war kurz vor Schluss, hat Sampdoria auch noch den einen oder anderen hohen Ball in die Spitze geprügelt und da hätte es durchaus auch noch das 3-3 geben können. Das war natürlich ein Spiel, was Luciano Spalletti überhaupt nicht gefallen dürfte. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem von Inter, denke ich, dass man offensiv nicht so viel nachzulegen hat. Also der Kader, der Umbruch im Kader wurde ja vollzogen im Sommer. Also es gab einige Neuverpflichtungen. Die Offensive ist davon ein bisschen ausgeblieben. Also mit Jan Karamo hat man einen sehr interessanten Spieler für die Flügel geholt. Aber ansonsten war da nach vorne, außer Joao Mario, der normalerweise auch eher zum Stammpersonal gehört, und dem Eder einfach nichts mehr da. Also vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für Inter, der jetzt in den englischen Wochen zum Tragen kommt, dass man da vielleicht in Zukunft noch ein bisschen nachlegen muss. Aber dadurch, dass sie die Saison jetzt nicht im internationalen Wettbewerb spielen, wird es diese Probleme halt eigentlich auch nur selten geben, solange sie von Verletzungspech verschont bleiben.
Und man muss ja auch sagen, dass Inter in dem Spiel ein bisschen Pech gehabt hat, dreimal auch den Pfosten noch getroffen hat zu den drei Toren. Wenn es da ein bisschen glücklicher gelaufen wäre, dann hätte es vielleicht auch diese Phase am Ende nicht mehr gegeben oder sie hätte zumindest nicht mehr so viel ausgemacht. Marius, wo siehst du Inter Mailand in dieser Saison?
Ich sehe sie vor allem sehr konstant. Sie haben bisher ihre Spiele nicht wirklich hoch gewonnen. Ich glaube, ihr höchster Sieg war 3-0 bisher. Aber haben alle Spiele 2-1, 2-0, 2-1, 1-0. Also, die marschieren einfach. Sie haben so, finde ich, so einen guten Siegeswillen in ihrer Mannschaft. Und es kommt auch auf den Platz zu tragen. Hätten jetzt gegen Sampdoria mal einen Kantersieg landen könnten. Ist da nichts draus geworden. Aber generell fand ich zum Beispiel die Abwehrleistung in Neapel sehr stark, wo vor allem Ende der ersten Halbzeit am Samstag Neapel mit seiner fantastischen Offensive ordentlich Druck gemacht hat und Inter das eigentlich wirklich gut verteidigt hat. Ich denke, dass der Umbruch, soweit auch wie Manu gesagt hat, auf den nationalen Wettbewerb ausgerichtet ist. Es gibt keinen anderen Wettbewerb dieses Jahr. Dann kann man den Kader auch ein bisschen dünner halten. Ich traue ihnen durchaus zu, dass sie, vom Titel will ich jetzt noch nicht sprechen, aber auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat für die Champions League sind. Und also sie sind auf jeden Fall der Mailänder-Verein, der im Sommer die Hausaufgaben besser gemacht hat, auch wenn man das vor der Saison nicht unbedingt gedacht hat.
Nee, denn Milan hatte ja, ja vielleicht die deutlich prominenteren Namen geholt, aber da läuft eben einfach noch nicht alles zusammen, auch wenn jetzt an diesem Spieltag 4:1 auswärts bei Chievo gewonnen wurde, aber auch dieser Sieg dürfte so manche Risse, die dort bei den Mailändern, bei den Rossoneri da aufgetreten sind, auch nicht so schnell überdecken. Also, aber die Blau-Schwarzen, die sind auf Platz 2, die Partie gegen Napoli, Manuel, die hatte Marius eben schon angesprochen, wo sie eben die Null gehalten haben. Als erste Mannschaft überhaupt in dieser Saison haben sie dem Sturmlauf von Napoli was entgegenzusetzen gehabt. Ist insgesamt das Prunkstück von Inter endlich aus Sicht eines Inter-Fans wieder die Abwehr? Denn das war ja zumindest in den Hochzeiten, als man das letzte Mal die Meisterschaft einfuhr, was ja auch schon 7 Jahre her ist, noch das große Fund, mit dem man wuchern konnte.
Genau, wenn man bedenkt, dass Inter mit ja quasi 2 Viererketten hat, die man bedenkenlos in Rennen schicken kann, also mit D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo, dann haben sie auf der Bank noch einen Dalbert, der bei Nizza fantastisch gespielt hat, Ranocchia für die Innenverteidigung, einen Davide Santon, der auf beiden Seiten spielen kann, Joao Cancelo, also das ist, in der Abwehr wurde wirklich viel investiert, und Spalletti ist ein Trainer, der auch bei der Roma gezeigt hat, dass er in der Lage ist, aus vielen Neuzugängen eine wirklich homogene Truppe und das in einer wirklich guten Geschwindigkeit zu formen, mit Gagliardini, Vecino, Valero, hat auch davor Spieler, die defensiv arbeiten können. Ja, es entwickelt sich so langsam wieder. Also Inter, dadurch, dass sie tatsächlich jede Woche die Chance haben, sich über 7 Tage auf einen Gegner vorzubereiten, kommen gut in ihren Rhythmus, können die richtigen Schlüsse ziehen, haben Ansätze, die sie befolgen, und nur die Roma hat meiner Meinung nach eine bessere Defensive bis jetzt in der Liga. Die haben aber auch noch ein Spiel weniger. Inter steht jetzt bei 7 Gegentoren in 10 Spielen. Die Roma hat 5 in 9. 20 Tore. Marius hat es eben gesagt. Sie haben 8 Spiele gewonnen, haben dabei ein Torverhältnis von plus 13 rausgearbeitet. Also das spricht definitiv dafür, dass sie nicht gerade hoch gewonnen haben, wenn man bedenkt, dass Neapel plus 22 hat. Die Abwehr ist das Kernstück, und die Abwehr ist auch der Schlüssel, um in der langen Saison in der Serie A oben zu bleiben, denke ich.
Also man sagt ja auch, Abwehr gewinnt Championships, Defense gewinnt wins Championships, Offense wins Games. Mal gucken, ob sich das dann am Ende der Saison entsprechend dann auswirken wird. Am Wochenende, da wird Inter auf jeden Fall das nächste Spiel absolvieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Na, Montag spielen die erst, genau, bei Verona. Also wird man dann antreten müssen bei einer Mannschaft aus dem unteren Bereich der Tabelle. 17. Da sind sie momentan. Marius, dürfte ein Sieg werden.
Ja, das sollte schon ein Sieg werden. Inter hat ja eigentlich fast, ich glaube, bis auf 1 oder 2 Unentschieden jedes Spiel gewonnen. Und momentan marschiert man da so mit so viel Selbstvertrauen. Man kann sich, jetzt war zwar eine englische Woche, aber man kann sich eigentlich, wie Manu gesagt hat, und das ist auch das Entscheidende, wovon jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel Leipzig und Hoffenheim so profitiert haben, immer eine Woche in Ruhe auf den Gegner vorbereiten, Kräfte schonen, sich regenerieren. Und ja, das sollte kein Problem für Inter werden.
Also da kann Mauro Icardi dann sicher seine Torausbeute noch ein bisschen erhöhen. 100 Pflichtspieltore hat er mittlerweile in 189 Einsätzen erzielt. Von seinen 4 Torschüssen gegen Genua oder gegen Sampdoria 2 Treffer erzielt und einmal noch den Pfosten getroffen. Also der ist momentan sowieso in der Form seines Lebens. Manuel, was glaubst du, wie es geht's aus? Wie viele Tore schießt Icardi?
Ja, Icardi profitiert natürlich auch ein bisschen davon, dass wirklich die Offensive jetzt auch schon länger zusammenspielt mit Kandreva und Perisic, hat auch 2 nicht nur technisch und offensiv starke, sondern auch wirklich viel arbeitende Spieler um sich herum. Ich denke schon, dass er am Wochenende, also Montag, wieder ein Tor nachlegen kann. Wenn man die Ergebnisse von Inter so betrachtet, in Richtung 2:0 gehen. Vielleicht legt Perisic ja noch eins drauf und dann wird Inter weiter Neapel jagen, die ihre Pflichtaufgabe, denke ich, am Wochenende auch erledigen werden.
Und die Pflichtaufgabe von Napoli, das wird Sassuolo sein. Zu Hause werden sie die empfangen. Sassuolo 15. momentan in der Tabelle. Wir sind gespannt auf das Fußballwochenende. Da gibt's einiges zu gucken. Natürlich in der Bundesliga, in der Premier League, in der Serie A, in Spanien, in Frankreich. Also kann man ja alles durchaus sehr bequem verfolgen. Wetter soll am Wochenende auch nicht so gut werden. Also viel Zeit Fußball zu gucken und viel Zeit auch Podcasts zu hören. Hier auf meinsportradio.de. Ladet eifrig runter. Vor allen Dingen dann im November. Wir machen, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, mit bei der Aktion Movember, der Movember Foundation, und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation, die sich dem Kampf gegen Prostata- und Hodenkrebs verschrieben hat. Also Podcast hören für den guten Zweck hier auf meinsportradio.de. Das war's für heute mit 90 Plus on Air. Vielen Dank an Manuel Behlert und an Marius Merck.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.